Und genau, und ich konnte die dann immer auch sehr schnell auswendig. Und wenn der Nikolaus kam, dann habe ich kein Vers aufgesagt, dann habe ich die ganzen Salatsoßen natürlich aufgesagt, genau.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich befinde mich heute fast 900 Kilometer von Hamburg entfernt. Und zwar bin ich in der Schweiz in Bad Ragaz. Ich treffe hier gleich im Grand Resort Bad Ragaz den Culinary Director, den Spitzenkoch Sven Wassmer. In seinem Restaurant Memories sollen sich die Gäste wie zu Hause fühlen und er bringt den Geschmack der Alpen auf die Teller. Wie er das macht und warum es ihm so wichtig ist, dass eine entspannte Atmosphäre herrscht, das erzählt er uns gleich im Feinschmecker-Podcast. Und außerdem verrät er uns noch, wieso er als Kind dem Nikolaus Salatsoßen statt Gedichte vortrug. Viel Spaß beim Hören. Lieber Sven, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Wir sind hier in Bad Ragaz, circa eine Stunde von Zürich entfernt, im Grand Resort Bad Ragaz. Und das ist vor allem hier wegen der Thermalquelle, die ist gar nicht so weit von hier. Und es geht um das Wasser, das heiß aus der Erde kommt und deswegen ziemlich besonders ist. Und da kam mir so in den Sinn dieses geflügelte Wort, die kochen auch nur mit Wasser. Jetzt habe ich kurz eine Frage, kocht ihr auch mit Thermalwasser?
Nee, wir servieren das Thermalwasser zum Trinken. Genau, aber kochen nicht, weil klar, unser Wasser kommt schon auch aus der Quelle, ja. Aber man darf es nur Quellwasser dann nennen, wenn es aus den speziellen Hähnen rauskommt oder es wird dann nochmal gefiltert. Okay. In den normalen Wasserzyklus hier, auch für die Gäste duschen, da wird es nochmal gefiltert und Dann darf man es nicht Quellwasser nennen.
Okay, genau, sobald deswegen, irgendein Zwischenschritt dazwischen ist.
Genau, genau. Quellwasser muss immer direkt ab der Quelle abgeschöpft werden. Und da haben wir schon im ganzen Resort mehrere so Wasserhähne, auch public für die Gäste, frei zugänglich rumstehen. Und da kommt das Quellwasser raus und wir servieren das immer am Anfang dem Gast.
Genau, das hatte ich ja auch gestern Abend und wir werden gleich noch über deine Küche sprechen. Aber wir starten mal mit deinem Werdegang, wie du hier hingekommen bist. Da gab es nämlich einen kleinen Schlenker ins Ausland. Erstmal fangen wir vielleicht ganz am Anfang an, weil ich habe in einem Interview gelesen, dass deine beste Erinnerung ans Kochen die Zubereitung einer Salatsoße am heimischen Küchentisch ist. Waren es solche Erinnerungen, Kochen mit der Familie, die Zubereitung, die dich zum Kochen gebracht hat oder die Ausbildung, warum du gestartet hast überhaupt?
Nee, ist schon ganz schön vielleicht Klischee, aber eben sehr früh bin ich irgendwie immer schon in der Küche rumgestanden, habe meiner Mama oder bei der Oma irgendwie beim Kochen geholfen und genau, ich habe dann sehr früh mich magisch angezogen gefühlt vom Herd und das ist ziemlich gefährlich als Kleiner.
Ja.
Und dann wurde ich so ein bisschen an den Tisch gefesselt und dann durfte ich Salatsoße machen und irgendwie hat mir das riesen Spaß gemacht. Ich habe dann zu jedem Salat eine eigene Soße kreiert und eben das schon in sehr frühen Jahren. Ich keine Ahnung, ich war irgendwie 4, 5.
Ja.
Und genau, und ich konnte die dann immer auch sehr schnell auswendig. Und wenn der Nikolaus kam, dann habe ich kein Vers aufgesagt, dann habe ich die ganzen Salatsoßen aufgesagt, genau.
Okay, das heißt, das war ziemlich bei dir verwurzelt. Also war es klar, dass du Koch werden willst, irgendwann, als du älter wurdest.
Ja, es gab dann schon mal die Phase, wenn man so Teenager ist und sich dann wirklich damit auseinandersetzen muss. Da wusste ich auch nicht genau was, aber dann eigentlich auch mit der Familie gesprochen und ziemlich schnell so, hey, aber du bist immer gerne am Kochen gewesen und eben, ich glaube, Essen, ich habe das Privileg und das Glück, also Essen, ich komme nicht aus der Gastrofamilie, aber Essen hat immer einen sehr hohen Stellenwert bei uns in der Familie. Also es war so auch Social Part, also zusammenkommen, frisch essen. Ich hatte auch immer schon seit klein an mein eigenes Gartenbeet und habe da rumexperimentiert. Also irgendwie, und meine Großmutter, also mein Großvater, die hatten, wir hatten verschiedene Kirschbäume, Apfelbäume, die man auch Sorten, die man dann eingelagert haben im Naturkeller, also extrem viel. Und deswegen irgendwie das Glück, eigentlich mit einem sehr natürlichen und direkten Bezug zum frischen Essen, oder? Ja. Und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, ja, ich möchte Koch lernen, weil für mich war so, hey, ich möchte was lernen, was ich selber gut anwenden kann für mich selber, aber ich möchte Gäste, ich möchte Leute glücklich machen. Das war so das Grundding. Leute glücklich machen mit Essen. Es gibt doch nichts Schöneres.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du deine Ausbildung in Basel gemacht. Unter anderem warst du bei Caminada auf Schloss Schauenstein. Und dann bist du nochmal ins Ausland gegangen, und zwar nach London. Und es brauchte irgendwie diesen Schritt ins Ausland, weil da hast du gemerkt, eigentlich gibt es zu Hause die richtig guten Produkte und man muss gar nicht weit weg. Und gab es irgendwie einen Moment, der dich dann zum Umdenken brachte, so, dass du wieder zurück möchtest?
Also komplettes Ausland, also London, die Erfahrung da mit Nuno Mendes in Via Chante und Leandro Carrera, das war so echt Key Point. So. Ich glaube auch, das war so ein bisschen die Geburtsstätte der modernen alpinen Schweizer Küche. Mhm. Da habe ich so ein bisschen den Samen dann gelegt, weil es gibt das Sprichwort, vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht oder den Wald kaum. Und das hat sich dann irgendwie so widergespiegelt. Das war dann so der Spiegel. Hey, du bist die ganze Zeit in deinem eigenen Land und du siehst gar nicht, was du eigentlich alles hast, was für eine tolle, intakte Natur, dass du die subalpinen Regionen hast, die alpinen Regionen, die haben die Produkte und auch viele kleine Mikroproduzenten, die halt extrem innovativ sind. Und ich musste so ein bisschen wie die Schweiz verlassen, um das wieder zu erkennen. Und dann war eigentlich ziemlich früh klar. Also als ich in London war, war dann so klar, hey, wow, wenn du irgendwann zurückkommst, dann machst du eine moderne alpine Schweizer Küche. Weil das kulinarische Erbe ist mir extrem wichtig. Ja. Ich glaube auch genau in unserem Segment, was wir machen, Luxury, das ist eben Heritage, wo kommen wir her, für was stehen wir ein. Und das hat dann so wie Sinn gemacht, als ich in London war.
Ja, also den Wert der Alpen quasi im Ausland erkannt und dann den Entschluss gefasst, zurückzukommen.
Absolut. Und ich meine, es war auch so die Zeit, da hat sich die nordische Küche extrem entwickelt. Und das war immer so, da hat man von der geredet und hat das Gefühl gehabt, das ist extrem klein.
Ja.
Und dabei ist es riesig, die nordische Küche. Ja. Das sind riesen Dimensionen. Und dann irgendwann habe ich so für mich gesagt, ja okay, aber wir haben ja den Alpenbogen, da haben wir auch 7 Alpenländer, die sind connected mit dem Alpenbogen, aber es ist ja voll klein. Wenn du das in Europa in der Karte rauszoomst, dann siehst du, das nur so ein kleiner Fleck versus riesen Skandinavien. Und Skandinavien hat es irgendwie, also die nordische Küche hat es fast geschafft, sich zu reduzieren nur auf Kopenhagen über Jahre lang, über Jahrzehnte fast schon. Also, und jetzt merkt man plötzlich, okay, es ist ja viel diverser, viel größer, es sind ja viel, viel mehr Distanz dazwischen.
Ja.
Und das hat irgendwie, für mich hat das Sinn gemacht, weil auch, ich bin überzeugt, ich möchte mit Essen auch Emotionen wecken, ich möchte Geschichten erzählen und um das zu machen, da musst du authentisch sein, da musst du nahbar sein und musst du was machen, was zur Region passt.
Ja, ja. Und jetzt bist du aus London zurückgekommen damals, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast deine Ideen im Kopf von dieser alpinen Küche. Aber wie bist du das angegangen damals? Weil heute ist ja auch eine andere Zeit als damals. Die Leute sind auch schon viel offener heute und wissen, können wir es vielleicht damit anfangen mit dem Begriff. Damals wahrscheinlich eher noch nicht so. Und die Erzeuger, die du jetzt hast, die gab es wahrscheinlich damals auch noch nicht. Wie hast du angefangen? Wo fängt man da an?
Ja, am besten an sich selbst. Dass man mit sich selbst irgendwie ins Reine kommt. Und das braucht ab und zu ein bisschen länger. Und ich glaube, ich habe mir dann irgendwie so für mich eine Welt, eine Idee gedraftet, so innerlich, so ohne dogmatisch zu sein, eben von der von einer modernen Schweizer Küche zuerst und dann so, ja okay, die moderne Schweizer Küche ist eigentlich die moderne Alpenschweizer Küche oder ist es nur noch die moderne Alpenküche, muss man so dogmatisch sagen, in welchem Land das ich bin, weil das ist eigentlich klar. Und das heißt, hat sehr viel mit Geschichte auseinandergesetzt, oder? Mhm. Also eben, was ist unser Erbe, unser kulinarisches? Und dann geht es gleich los. Wir sind ja ein Bauernland, wir sind ja aus Milchwirtschaft entstanden und Selbsterzeuger gewesen, haben Dinge selber hergestellt, wir haben Dinge fermentiert, wie in anderen Ländern auch, weil man früher auch die Sachen so haltbar gemacht hat. Und wenn man zurück und durch das Zurückschauen, habe ich eigentlich erkannt, was für einen wertvolle kulinarische Schatzgut oder Schatzruhe wir haben und wir die eigentlich so wie aus eigentlich Wohlstand wie übersprungen haben. Es ist deren keine Gewichtigkeit mehr gegeben haben, weil wir irgendwie alles herfliegen können. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey komm, ich fange an, mach das. Muss auch zugeben, zu Anfang hatte ich auch noch Meeresprodukte. Es hat auch ein bisschen so das Ding, die Alpen kommen ja in Nizza im Mittelmeer raus. Das heißt, ich habe ja eigentlich den Zugang zum Meer und habe dann aber über die Jahre immer mehr gemerkt, irgendwie, da stimmt was nicht. Das hinterlässt ein komisches Gefühl und macht irgendwie keinen Sinn, weil ich kann nie die Meeresbrise schmecken, riechen, macht es keinen Sinn. Und das hat sich dann aber wirklich, weil ich immer gesagt habe, hey, nicht dogmatisch zu sein, hat sich das dann immer mehr herauskristallisiert, aus einer Natürlichkeit ist das Konzept gewachsen und plötzlich hast du dann nur noch Produkte aus dem Alpenraum, fast nur noch aus der Schweiz. Du nimmst dann halt keine Zitrone mehr her. Obwohl, klar, bei uns im Tessin und im Fribourg haben wir schon auch Leute, die Zitrusfrüchte anbauen. Aber ich habe dann wie gemerkt, macht aber keinen Sinn. Es ist kein Geschmack, der hierher kommt. Wir haben den Bergsanddorn, das gibt unsere Säure, das gibt den Geschmack. Und plötzlich, hey, wir haben einen tollen Süßwasserfisch, also nehmen wir den hin. Nehmen wir den her und wenn es den nicht wild gibt, dann gibt es mittlerweile sehr innovative Zuchten in den Alpen, die das machen. Und Kaviar ist auch nicht immer schlecht. Wir haben aus dem Truppenhaus im Fruttigen Ona-Kaviar, da habe ich eine eigene Edition, wo nachhaltig Kaviar produziert wird. Das hat halt einfach 10, 15 Jahre gedauert, bis die jetzt auf dem Niveau sind, aber der ist top. Ja. Und ich glaube, wichtig ist, dass man eine Idee hat, an die glaubt und den Weg geht. Und klar, am Anfang war das nicht immer einfach und schon ein bisschen auch harzig, weil eben Gäste haben es nicht verstanden, Kritiker haben es nicht verstanden, was macht er jetzt? Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein Sturkopf, bin immer ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen und da braucht es halt einfach auch irgendwie Resilienz,
dass man sich Zeit gibt,
geduldig sein. Ja. Ich bin auch sehr ungeduldig, darf ich hier mal an der Stelle auch zugeben. Also da werde ich immer besser. Ich habe mittlerweile 2 Söhne und dann irgendwann merkt man so, ja okay, komm, die Geduld siegt immer. Also ja, aber man muss sich einfach Zeit geben, sich treu bleiben und da stetig weiterentwickeln und offen sein auch für Neues. Und eben die Fermentation ist natürlich sehr wichtig in unserer Küche. Wir nehmen auch, und modern heißt auch, dass wir natürlich Techniken von weit her nehmen und die dann mit unseren Produkten anwenden, mit unseren Produkten fermentieren. Also Koji ist super, aber wir machen es halt dann auf unserer Grolbina-Gerste oder auf Buchweizen und nicht auf Reis. Obwohl eben auch wir in der Schweiz haben, im Tessin, Reisfelder. Also wir haben Schweizer Reis, mittlerweile auch im Aargau, ganz cool. Also auch da. Also
musstest du auch erst lernen wahrscheinlich, oder? Dass es hier Reis gibt oder entdecken.
Lernen, entdecken und muss ich auch sagen, ist auch der Zeit geschuldet, dass wir eine ganz andere Wahrnehmung haben. Ja. Was wollen wir heute? Und das heißt, da gibt es Bauern halt, wo dann sagen, sie stellen um. Weil Leute oder und das Wichtige auch ist, dass auch Gäste oder Leute auch zu Hause sagen, nein, ich möchte das, was von hier kommt. Ich möchte das supporten. Auch das ist Nachhaltigkeit, dass man Leute supportet um einen herum, die tolle Dinge anreißen.
Ja. Und du hast gerade schon angesprochen, tolle Produkte, Süßwasserfische. Und da gibt es das berühmte Gericht von dir, den Bergsaibling. Den hast du seit 8 Jahren unverändert auf der Karte. Ich durfte ihn gestern probieren. Und er steht offensichtlich für deine Art zu kochen. Vielleicht kannst du das Gericht kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Also eigentlich war das so, wenn wir auch zurückgehen, so mein erstes Gericht, wo ich so den Mut zusammengenommen habe, weniger ist wirklich mehr.
Es ist Fisch mit einer Soße, muss man dazu sagen.
Fisch ist ein Fisch von einer unheimlichen Qualität, was leicht geräuchert wird mit getrockneten Dannenzapfen und ein bisschen Bergheu, dann mit ein bisschen Salz abgeschmeckt und mit Handschösslingen. Und dann geht es so auf den Teller, geht so zum Gast und der Gast zieht einfach erst nur ein Stück Fisch. Und dann kommt die Soße, so eine karamellisierte Sennenrahmsoße, also Sennerei an der. Auch da sehr ausgewählt, nur aus 4 verschiedenen Höfen von Biomilch, wo halt die Kühe auch nur Gras bekommen, Frischgras oder Heu. Also kein Silofutter, weil das merkt man der Milch sonst an. Das gibt so einen komischen Stich. Und dann macht er einfach eine richtige Sahne, muss auf Hochdeutsch sagen, eine richtige Sahne, wie es halt noch einfach in den Bergen fast nicht mehr gibt. Und die tun wir dann einkochen, reduzieren und das ist eigentlich ein Unfall gewesen, weil ich mal zu viel Sahne hatte. Das habe ich noch gar nicht so viel erzählt und dann habe ich das aufgestellt, gesagt, komm, das reduzieren wir mal ein, dann schauen wir. Und dann wird in meinem Dusel, vergessen und dann war die hat sie abgeschissen, getrennt. Und dann okay. Ich so, ach Gott. Und dann so, ja okay, aber das ist ja die Molke und alles. Dann kommen wir rösten es weiter und machen. Dann habe ich das gemacht, dann haben wir das abgesiebt und dann kühl gestellt. Und dann hast du dir verschiedenen Schichten, oder?
Ja.
Und dann tun wir das wieder mit ein bisschen frische Sahne, ein bisschen Milch zusammensetzen. Dass es dann eben die karamellisierte Sahnesoße gibt. Und die wird dann mit ein bisschen Tannenöl noch verfeinert und that's it. Und eigentlich steht das Gericht vollkommen für mich, eben weil es war das, wo ich gesagt habe, eben wenn man jetzt ein bisschen zurückspult, 8 Jahre her, ja, da war halt schon noch nicht gerade so die Zeit, wo du vielleicht, wo heute ist, heute schaust du rechts und links und viele gehen in die Richtung weniger ist mehr und weniger ist immer mehr. Also,
ja, auch Tannenöl oder Fichtennadeln findet man auch häufig, aber damals war es auch
noch was anderes. Das war noch so ein bisschen okay. Ja. Und ja, und das Gericht ist irgendwie geblieben und zu Recht. Und ich habe einmal davon geträumt, es vielleicht wegzunehmen.
Aber nur geträumt.
Nur geträumt, also weil ich hatte die Idee, vielleicht müsste es mal weg, dann habe ich davon geträumt. Und Gäste haben mich gelüncht und sind mir nachgegangen. Da bin ich aufgewacht. Zum Glück ist es nur ein Traum. Und tatsächlich, es gibt Gäste, die reisen nur daher, um das Gericht zu essen. Ja,
das kann ich verstehen. Ja. Also der Fisch war herausragend. Der hatte so eine Süße, fand ich. Diese Cremigkeit von der Soße und dieses herbe Tannenöl zwischendurch.
Danke.
Und was mir im ganzen Menü aufgefallen ist, ist, es ist alles erkennbar. Also jeder Gast oder ich wusste sofort, was ich bekomme. Da war irgendwie nichts unter irgendeinem Schaum versteckt oder so oder künstlich aufgebläht. Ich finde, das ist eine sehr zugängliche Küche. Ist das auch so ein Credo von dir, dass du, also die Leute sollen wissen, was sie bekommen und vielleicht auch überrascht werden, klar, vom Geschmack und so?
Vom Geschmack sowieso, eben. Ich mache eine sehr puristische, reduzierte Küche auf der einen Seite, wenn man es anschaut. Aber natürlich, wenn man dann in die Tiefe geht, in der Zubereitung, mit der Fermentation, mit den Techniken dahinter, dass zum Teil eine Soße dann ein halbes Jahr geht, bis die fertig ist, weil dann ein Puzzleteil drin ist, weil wir unsere selbstgemachte Bärkäumandel-Miso herstellen und. Also weißt, das ist ja, das ist natürlich eigentlich, wenn du das so ausmalst, absurd.
Ja.
Und das ist ja hat ja nichts mit einfach zu tun. Das machst du ja nicht einfach so zu Hause. Nee. Aber das kreiert eben den einzigartigen Geschmack. Und dann kannst du eigentlich auch eine klar aufgeräumte Küche servieren. Und ich war schon immer Verfechter von einer klaren Küche. Und auch, dass ich halt für mich so ein bisschen erkannt habe, hey, ohne da jemanden irgendwie was Falsches zu wollen. Aber es gibt so viele, die machen so viel auf einem Teller. Und Und mein Respekt auch für die Ästhetik. Und aber das ist aber so viel drauf, dass der Gast kann gar nicht mehr erkennen, was esse ich da. Mhm. Und ich habe für mich so jetzt über die Jahre gelernt, genau das ist ja das, was ein Gast dann irgendwann auch abhält von einer gehobenen oder von einer Sterne oder Fine Dining, you name it. Ich will es gar nicht so nennen, weil ich sage, hey, es ist, wenn was mit Memories, mein Restaurant, kommt es einfach und genießt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Gäste wollen wieder erkennen, was sie essen, was sie zu sich nehmen. So sie wollen es verstehen, sie wollen nicht ein verkopftes. Genau. Aber auch ich hatte meine Phasen. Logisch hatte ich meine Phasen, wo ich eine verkopfte Küche gemacht habe und ich habe gedacht, ich muss jemandem was beweisen. Ja. Da geht ja jeder durch. Also man muss, aber ich glaube irgendwann, und ich glaube, das war auch der Punkt, also wo ich für mich dann so die Wende, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich muss genauso Herz und Bauch und Soul zulassen bei gewissen Gerichten. Und da kann auch mal was sein, was vielleicht technisch versierter ist, wo ein bisschen das geht. Aber wenn alles nur noch so ist, dann macht das für den Gast keinen Spaß.
Ja.
Und um ganz nach oben zu kommen, ganz ehrlich, du musst ein Konzept haben, wo Gäste lieben. Gäste müssen dein Restaurant einrennen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du nicht nach oben kommen.
Ja, das
also,
stimmt.
Ist ja, also, ein Produkt verkauft sich nicht, wenn es niemand gern hat.
Ja, oder auch niemand versteht irgendwie, was.
Genau, dann ist es einfach ego-driven.
Oder überfordert vielleicht auch.
Genau. Ja. Und ja.
Und du hast ja einen Leitsatz, habe ich herausgefunden. Wieder schmecken, als wäre es das erste Mal. Und ich könnte mir vorstellen, das passiert ziemlich oft hier, weil du so außergewöhnliche Produkte hast und nicht die um die halbe Welt geflogen werden, sondern die hier vor deiner Tür gedeihen und wachsen oder produziert werden. Zum Beispiel hatte ich gestern einen Spargel. Das ist jetzt meine neue Referenz für Spargel. Der war so herausragend. Cool. Und das ist zum Beispiel so ein Produkt, das gibt es einfach nur hier, oder?
Genau, ja. Das ist wirklich ein sehr spezieller Spargel von Fontschaner aus Reichenau hier um die Ecke. Und ist für mich so also klar, es gibt ganz viel guten Spargel und in Deutschland seid ihr da ganz vorne mit dabei.
Ja, so ein Spargel,
also keine Frage. Ja. Und er hat auch von den Besten in Deutschland gelernt. Aber jetzt ist es bei uns vielleicht so, hey, bei uns sind die Witterungsbedingungen ein bisschen anders. Er ist knapp auf 700 Meter, ist ziemlich hoch, auch um Spargel anzubauen. Und er macht es ein bisschen anders. Also der ist nicht, der wird oberirdisch. Das ist vielleicht eben der weiße Spargel ist so weiß, also eigentlich ist ja alles grün, oder jeder Spargel wäre grün, nur der eine bleibt weiß, weil er halt kein Tageslicht bekommt. Und er macht es aber oberirdisch mit dem Tunnel, also es ist abgedeckt, aber an der Endphase gibt er dem Spargel jeden Tag ein bisschen Sonnenlicht. Und dann kriegt er so leichte violette Spitzen, wird auch viel intensiver gelb, braucht aber schon viel länger zum Wachsen und durch das verliert er auch die Bitterstoffe und ist einfach von der Aromatik her einzigartig. Und ich glaube einfach so, das Gericht auch so auf den Punkt, ein Spargel, schön gebraten, dann mit Bienenpollenöl, fermentierte Spargelsoße, Bienenpollen, Miso, wo man das leicht lackieren. Ich glaube, es ist einfach so ein freches Spiel. Und dann mit den Margaritenblüten.
Ja, doch.
Doch?
Doch, doch.
Genau, genau. Ja. Kleine Margaritenblüten. Es ist einfach so, bam.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung.
Ja, macht
bin
Spaß.
Auch selber, ich bin auch, aber irgendwie, du siehst, was es ist, ist und dann die Qualität des Spargel, einzigartig und dann irgendwie einfach cool gemacht auf den Punkt. Ja, es braucht manchmal nicht mehr. Ja. Das ist auch so ein Gang, was ich momentan also voll abfeiere und eben, das ist extrem kurze Saison, also das darf man nicht vergessen. Gell? Also bei uns fängt es immer ein bisschen später an, weil eben höher, der braucht ein bisschen länger. Ja, und dann haben wir 6 Wochen den Spargel und that's it.
Ja, Wahnsinn. Aber wie findest du so einen Erzeuger zum Beispiel? Das ist ja jetzt keiner, der jetzt wahrscheinlich an Großhändler liefert, oder?
Nein, also die machen Top-Weine.
Ah, okay.
Genau, also es ist eigentlich von Schaner eben. Adlig von früher her, ein schönes Gut. Die haben Weine schon immer gemacht, machen Top-Weine. Sehr naturbelassen, sehr, sehr, sehr funky, sehr eigenartig. Sind auch richtige Charaktere, die Leute. Und ich sage immer, hey, du merkst das in den Produkten. Und er selbst war schon immer von Spargel fasziniert. Und deswegen hat er gesagt, so, er macht das. Okay. Er möchte das machen und macht jetzt auch schon mehrere Jahre. Eben. Und auch da ist komplett Passion, Leidenschaft. Eben, das kannst du nicht vergleichen. Auch, gell? Also auch, ja, das ist halt schon High-End.
Ja.
Das kostet auch dementsprechend. Das kannst du nicht vergleichen mit dem Spargel, wo du es sonst bekommst. Das ist schon, aber auch da ist halt für mich, hey, sowas möchte ich unterstützen und wenn ich halt dann in den 6 Wochen nur 150 Kilo bekomme oder 200, dann ist es halt nur das. Aber dann wissen auch Leute, okay, oh, was, man hat jetzt wahrscheinlich wieder Spargel bei sich drauf vom Fondschanner und go for it und dann, ja, muss ich eigentlich jetzt hingehen.
Ja, sollte man. Gibt es überraschende Produkte, die man in den Alpen nicht erwarten würde, die du aber verwendest? Du hast vorhin in einem Satz, du hast einfach mal Sanddorn gesagt, erwartet man ja eigentlich woanders. Aber den gibt es auch hier?
Gibt sehr viel hier, genau. Also Sanddorn ist ja normal immer so mit auch der Nordsee oder mit der Küste, mit Küste. Sand verbunden, genau. Ja. Wir haben sehr viel in den Bergen, war eigentlich auch schon immer hier, hat man früher auch wirklich sehr als Heilpflanze genommen, als Zweckwaffe. Habe auch mit den Leuten, die das sammeln, ein bisschen auch sehr viel Austausch gehabt. Die haben auch sehr viel Research gemacht. Das hat der Tatsache wieder geschuldet, weil die zum Teil sehr hoch bei uns gelegen wachsen, 1200 bis 1600 Meter, dass die halt einfach ein raueres Klima haben. Die brauchen länger, bis sie reif werden. Ja. Und da hat man herausgefunden, dass auch der Vitamin-C-Gehalt, die B-Vitamine zum Teil mal 10 sind. Und es ist einfach crazy, dass da eigentlich ein eigener Sub Tiler Geschmack entsteht, weil die natürlich einfach, die müssen anders kämpfen und das sind für mich alles super Foodbomben und da haben wir noch ein Nöcher. Also, ob es jetzt auch ein Tannenzapfen ist, also dass du von der Tanne natürlich einen Tannenzapfen im grünen Stadion einkochen kannst als Candy, die Tannennadeln, Tannenäste, Tannenholz, die getrockneten Tannenzapfen dann zum Räuchermehl selber verarbeiten. Das ist genial, den Harz, du kannst alles verwenden. Die Samen von der Tanne, also die Tannennüsse, also ganz, ganz, ganz verrückt. Und das vergisst man manchmal ein bisschen, was um uns herum ist.
Ja, ich glaube vor allem das, was du gerade angesprochen hast, das in die Höhe. Also klar, die Alpen sind weitläufig, aber in der Höhe, da ist die Vegetation ja auch eine ganz andere und wie du sagst, hat einen unheimlichen Einfluss auf die Produkte.
Genau, die ist ganz anders und plus hat natürlich, wir haben wie einen Vorteil, dass wir halt auch im Tal anfangen können und dann Dinge auf der Höhe dann später, sage ich jetzt mal, reif, erntereif sind und zwar klar, okay, an der Stelle, hey, Climate Change ist nicht irgendwie ein Witz, es ist Tatsache, weil wir hatten eigentlich früher so ein bisschen immer einen Kalender, wie wir was wo sammeln gehen und das kannst du komplett jetzt über den Haufen werfen, das geht nicht mehr auf, das ist komplett konfus, ist komplett durcheinander, sehr früh sehr warm, dann kommt in letzter Zeit sehr viel Regen, sehr feucht, dann geht vielmals auch da gehen Blüten kaputt oder es kommt nochmal Frost rein, also schon auch scary.
Ja, auf jeden Fall. Und hast du ein Lieblingsprodukt aus der Region, aus der Alpinregion, was du immer wieder verwendest oder auf das du gar nicht verzichten wollen würdest?
Also so eine Konstanze halt, wie auch das Signature-Gericht ist halt die Tanne. Die Tanne ist immer irgendwo als Öl, als Schösslinge frisch, als Arfennadeln frisch abgeschmeckt, Tannenzapfen eingekocht. Das ist immer irgendwo mit eingebaut, ja, absolut.
Ja. Ja. Gab es ja auch gestern im Dessert in Läuterzucker gekocht. Genau. Tannenzapfen zum Sauerampfer-Sorbet, was auch einen unheimlichen Kontrast gegeben hat.
Und ja, Sauerampfer.
Textur.
Ja, Sauerampfer ist auch so ein wildes Kraut, das gibt es überall und ist so ein toller Geschmack, das ist unglaublich, ja.
Ja. Jetzt sind die Zutaten das eine. Wir haben vorhin schon die Erzeugerin dieser Region angesprochen. Wie eng bist du mit denen im Austausch, dass die Produkte produzieren in der Qualität auch, die du brauchst? Oder wie entdeckst du neue?
Ich glaube, das Schöne ist, viele von den kleinen Produzenten sind mittlerweile Freunde und es ist sehr kollegial und Freundschaftsbasis und da tut man die ja natürlich auch immer unterstützen und es ist eher momentan auch so die Phase, dass viele es da immer schwerer haben, weil Restaurants auch zugehen oder nicht mehr dann mit denen zusammenarbeiten, dann echt auf den Preis schauen und so. Also das merken die schon auch. Das habe ich jetzt gerade letztens wieder so ein bisschen Feedback bekommen und dann sagen sie so, hey, du bist eigentlich nur der Einzige, der groß da bei mir einkauft und dann tut man sich halt immer umhören und möchte die unterstützen so gut wie möglich. Aber man muss auch sagen, hey, es gibt viele Bio-Gemüsebauer, die zumachen, die aufhören, weil es war ein riesen Hype, alle und Privatleute plötzlich haben alle eingekauft, Hofläden aus dem Boden gestanzt und jetzt so sagen die, komplett eingebrochen und die Gastronomie kauft auch nicht mehr bei mir, weil sie sagen, es ist zu teuer. Also auch da habe ich gemerkt, auf einer Seite, ich muss mich breiter aufstellen, ich muss mit mehreren Leuten zusammen kooperieren, zusammenarbeiten und deswegen wird das Netzwerk immer größer und klar, wir sind auch schon in der glücklichen Lage, dass natürlich Produzenten oder innovative Produzenten mit coolen Produkten uns anschreiben. Oder? Und wir haben auch gerade da gegenüber im Flash vor der Haustür jemand, der macht Bio-Senf-Saat. Okay. Also, weißt du, dann können wir unseren Senf selber herstellen, aber auch einfach aus dem Austausch. Der hat eigentlich schottisch Hochlandrinder gehabt und hat gesagt, ja, ist jetzt nicht so meins, weil wir arbeiten nur mit alten Milchkühen zusammen, da habe ich jemanden, dem bleibe ich auch treu. Und dann hat er gesagt, ich mache noch Safran. Und so, ja, okay, Safran ist auch nicht so meins, aber im zweiten Restaurant Wurf bei Sven, da können wir das gut brauchen. Und dann irgendwann kommt man in Diskussion, hey, aber Senf wäre doch auch was Cooles. Senfkörner da in Bio-Qualität vor der Haustür. Und dann hat er das gemacht und jetzt, ja, super. Und mein Küchenchef Sebastian Tietze im Wurf bei Sven, wo da die Leitung hat. Ich bin ja da nur noch wirklich strategisch hinten dran, also Brand Owner, Founder und hinten dran, aber operativ läuft es und dann macht er super. Zum Beispiel, jetzt hat er mit ihm so eine Kooperation und macht dann eigenen Senf, wo sie dann in Regionen, in so kleinen Regioladen dann auch vertreiben. Also genial, oder? Das ist Hammer, oder?
Ja.
Und da merkst du einfach, wie auch immer wieder so Leute, also neue Bauern, neue Erzeuger auf den Markt kommen, die auch dann die Nähe und den Austausch suchen. Und das ist immer schon, das habe ich schon immer gesagt, tut es nicht immer so arrogant als Küche und macht ihr halt den ersten Schritt.
Ja.
Das ist nicht immer einfach für die, dass die den Schritt zu uns machen, weil die denken, ja, okay, die sind vielleicht komplett abgespaced und Fine Dining und ein riesen Resort, aber das stimmt gar nicht.
Ja.
Und man muss den halt einfach auf die zugehen und dann einmal sagen, hey, schau, und heute schaffen die auch alle mit WhatsApp oder E-Mail. Also es ist nicht wie früher. Man muss keine Angst haben, dass man noch irgendwas faxen muss oder so. Und,
ja klar, da entstehen halt gute Kooperationen und Top-Produkte.
Ja,
halt auch, ne? Wenn die auch Bock haben, dann für euch das zu machen,
absolut.
Mit euch.
Absolut. Und man muss sie natürlich eben der Nachhaltigkeit wegen auch unterstützen.
Ja.
Was für die auch nicht immer einfach.
Ja. Jetzt haben wir viel über deine Küche erfahren, über die Produkte, mit denen du arbeitest. Dein Restaurant heißt Memories, Erinnerungen. Sind das Erinnerungen für die Gäste oder für dich oder für beide?
Ey, für beide. Und das Schöne ist ja eben, dass wenn was man Memories ist, so zeitlos, oder? Das hat mit meinen Erinnerungen zu tun. Es hat mit Erinnerungen zu tun von den Gästen, weil wir Produkte wieder verwenden, wo die vielleicht auch aus der Kindheit noch kennen, oder? Mhm. Das ist mein Sauerampfer zum Beispiel. Also ja. Gibt es viele, die sagen, ja, früher haben wir das noch, wächst das ja überall und dann haben wir drauf rumgekaut. Mhm. Das war so, ja. Und dann holst du so Erinnerungen ab. Und natürlich, aber wir haben jeden Abend die Chance, neue Erinnerungen zu kreieren. Ja. Ist doch super. Und ja. Für mich war das so, hey, sofort, hey, das Restaurant wird Sven Wassmann Memories heißen. Das ist zeitlos. Das ist, ja, zeitlos.
Ja, ja. Und ich meine, Memories, Erinnerungen, das hängt ja oft auch mit Geschmäckern zusammen, die sich bei einem eingebrannt haben.
Genau.
Und was mir auch aufgefallen ist, das Grillaroma beim Rind, was ihr auf der Karte habt. Da hat man ja Sommer, Sonne, gute Zeit und es ist ja auch sehr ursprüngliches Köchen. Ist das ein Grund, warum bei euch in der Küche der japanische Grill lodert und auch stark genutzt wird, nicht nur dafür, auch für die Wachtel zum Beispiel?
Nee, es ist, ich glaube, das ist das Ursprünglichste, was man nur machen kann, Fleisch grillieren, weil so haben wir überlebt. Lustigerweise auch der Geruch von Grill, das habe ich auch mit einem Neurologen, mit einem Kollegen aus Amerika angeschaut, wo sich sehr mit Kulinarik auseinandersetzen, wie, was passiert mit unserem Hirn, was für Gedenkengänge. Mhm. Und es ist halt so, das ist nun mal in unserer DNA abgelegt, dass wir, wenn wir den Geschmack von Rauch, von Kohle, da fühlen wir uns geborgen und sicher. Mhm. Weil das in unserer DNA abgelegt ist, dass das Überleben heißt.
Ja.
Das ist eigentlich komplett crazy.
Ja.
Und aber einfach auch ein Fleisch ist einfach, sorry, vom Grill, das ist was anderes. Ist auch, da kannst du die Fasern anders wahrnehmen. Das ist heiße, aggressive Hitze mit On-Off-System und dann kannst du es auf den Punkt grillieren. Dann bleibt es saftig, die Poren machen sich auf, die stehen da, ein Fleisch bekommt eine Textur und ja.
Ja.
Also alles andere,
ja.
Sorry, macht für mich keinen Sinn.
Ja, und wie ihr das Rind zubereitet habt, man kann das ja sehen bei euch, die Küche ist komplett offen.
Genau.
Da wird ja nichts sous vide vorgegart, das ist einfach so, wie es ist und dann kommt es auf den Grill und wird auf den Punkt gegart und das schmeckt man auch, finde ich auch. Vielleicht kannst du kurz noch was zu dem Rind sagen, weil das ist auch besonders. Das war eine 11 Jahre alte Kuh und ist auch nicht der normale Rinderzüchter, der euch das Fleisch liefert, oder?
Ja, genau. Nee, da arbeite ich am Bodensee in Gstaad mit der Hinterhofmetzgerei, mit Michael zusammen. Und eigentlich war es so, ich habe früher schon immer direkt von Bauernhöfen ganze alte Kühe abgekauft. Und dann war das aber irgendwann sehr mühsam, weil du musst dann immer einen passenden Metzger finden etc., dass das richtig treated, Metzger ab. abhängen lässt. Und dann habe ich irgendwann so, bin ich aufgewacht, habe gesagt, bin in die Küche rein, das ist jetzt auch schon fast 2,5, 3 Jahre her. Habe gesagt, hey, Guys, hey, hört mal alle zu, ich habe das Gefühl, ich möchte kein Rind mehr servieren, nur noch alte Kuh. Mhm. Also, jetzt kannst du nicht machen, wir sind ja da doch irgendwie nicht so, nein, aber Ich möchte nicht mehr ein Rind servieren, was einfach irgendwie Purpose hat. Ich komme und wird gezüchtet, hochgeblasen, dann wird es gegessen. Mhm. Ich möchte was verarbeiten, was einen Sinn hatte, einen Lebenslauf hatte, was grasgefüttert war, wo am Ende dann nochmal richtig, wo Kalb, wo neues Leben gegeben hat und. Also, und dann wird es am Ende nochmal richtig aufgefüttert, nur mit dem Gras, mit dem eigenen Heu. Also du schmeckst auch das Terroir und kommt auf die Alp und dann baust du eine richtige Person, wo dann die Hofschlachtung macht.
Ja, okay. Genau. Ohne Transport.
Ohne Transport, Hofschlachtung. Mhm. Und natürlich am besten ein Metzger, der auch das Fleisch sommeliert und rauskommt. Und da habe ich dann eben vor knapp 2,5, 3 Jahren Michael gefunden. Und genau, er ist eine 100%ige reine Rindmetzgerei. Er verarbeitet nur Rindfleisch. Mhm. Und sein Ding war genau das Gleiche. Ey, die Spanier haben das galizische alte Kuh. Mhm. Wir haben doch hier so viele Kühe, müssen das auch schaffen. Und er hat genau die gleiche Idee gehabt, Ideologie wie ich.
Ja.
Nicht mehr Fleisch, sondern weniger und wenn, dann richtige Qualität. Und ja, und ich glaube, jetzt nehme ich so ein bisschen praktisch die ganze alte Kuh ab von ihm.
Ja.
Geht auch wirklich nur auf größere Restaurants, wie wir aufhaben, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Weil wir natürlich da schon auch einen extremen Qualitätsanspruch haben an Marmorierung. Und eben dann kann sich aber das intermuskuläre Fett ansetzen, dann hat das Geschmack. Und ich sage ihm, es ist ganz lustig, über Wein reden wir immer vom Terroir, aber wenn eine Kuh das Gras isst, wo es lebt, dann ist es ja auch Terroir. Und du schmeckst in den Kühen das Terroir.
Ja.
Eben, und natürlich die Hofschlachtung, Key, richtig abhängen. Und klar, ist lustig, wenn bis dahin alles gut ist und der am Grill, genau da, aber ich glaube, momentan ist mein Sous-Chef, der Rory.
Südafrika.
Genau, das genau,
weiß, Südafrika. Wie man
genau, ja. Ja, ich konnte ihn auch noch ein bisschen schärfen, also. Und nee, aber klar, wenn du das dann auf dem Grill, auf dem Punkt grillst, das ist einfach so, boah, dann brauchst du nicht mehr viel dazu.
Ja, ja. Apropos Zeit, klar, Zeit für die Entwicklung von guten Produkten, aber wie lange dauert es, bis so ein Menü fertig ist oder entwickelt ist?
Vielleicht besser gesagt ein Gericht, weil eben, ich meine, wir wechseln nie das ganze Menü. Klar, wir haben klar die Saison, aber es ist jetzt bei uns nicht so, hey, Frühlingskarte, dann komplett neues Menü. Ja. Das ist der Qualität geschuldet, der Umsetzung, aber auch im Service, weil mir ist das ganz wichtig. Bei uns ist es ein Prozedere, das wir einhalten. Es gibt Kreativarbeit, das gibt man schneller, weniger schnell. Mhm. Also manchmal hat man eine Idee, setzt um, zack, bumm, nailed. Dann kommt das Sommelier-Team dazu, bekommt es zum Degustieren, dann wird Wein und nicht alkoholisch ausgesucht, dann wird es nochmal degustiert und dann sagt man, okay, wir gehen mit dem Wein und mit dem nicht alkoholischen Getränk und dann schreiben wir eigentlich alles nieder.
Ja.
Die Geschichte, Purpose hinter dem Gericht, wo kommt was her, also wird alles aufgeschrieben, alles archiviert, das gleiche mit dem Wein, mit dem nicht alkoholischen Getränk und dann gibt es ein Tasting für das ganze Team, dann dürfen alle, also tun alle die Getränke probieren und jeder kriegt ein Handout und erst wenn es das Handout gibt, dann kommt es dann aufs Menü.
Okay.
Deswegen ist alles ein Prozess und deswegen kommt immer die Frage, ja, aber wieso wissen da alle alles?
Ja.
Und das ist ja wichtig und ich glaube auch, man muss da schon sagen, da gehört schon sehr viel Fleiß dazu und sehr viel Knowledge, dass man dann das aber auch sehr locker machen kann, weil dann sind wir alle confident, haben alle die Sicherheit und sonst kannst du gar keinen lockeren Environment kreieren, oder? Weil, weil jeder weiß, wenn da eine Frage kommt, dann kannst du sofort antworten.
Ja, ja. Und es kommt jetzt nicht dogmatisch rüber oder so.
Ja, komplett, also, das darfst du ja auch nicht. Ja, weißt du, also, hey, Essen muss Fun machen, egal ob ich jetzt in ein 3-Sterne-Restaurant gehe, in 2, ein oder in kein. Also, hey, Essen muss Spaß machen. Ja. Das haben wir so verlernt.
Ja.
Das sind wir selber schuld. Das haben wir uns selber irgendwie ausgezüchtet.
Ja.
Hey, und das ist das Schönste, wenn Gäste kommen und sagen, ich fühle mich wie zu Hause. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, wenn du dich viel zu Hause fühlst, lächer, locker, aber du bekommst Top-Essen, Top-Service, Top-Wein-Service, Top-Non-Alcoholic-Pairing, dass das alles stimmt und das Restaurant noch schön ist und das Environment stimmt und dann hast du doch gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr die Gerichte entwickelt, kommt das eher über die Produkte dann, die Inspiration? Oder
Würde ich sagen, ja. Also eigentlich ist es immer so Grundpfeiler hin, Produkt, was hat gerade Saison, Produkt, was würde uns interessieren, was wollen wir in Szene setzen und dann bauen wir ringsherum.
Ja.
Ja. Genau.
Und was ich auch ganz spannend fand zu sehen, weil ich saß am Chef's Table, kann man sagen, oder? An der Theke.
Der Theke,
an der Theke quasi, also ich konnte direkt in die Küche gucken. Und was mir auch aufgefallen ist, die gute Stimmung und diese Zusammenarbeit zwischen allen Teammitgliedern und wie schaffst du das? Also bist du Vorbild für die oder gibst du den Raum? Hast du da irgendeine Idee im Kopf, wie du dein Team führst?
Ja, absolut. Und da musste ich sehr viel an mir selber arbeiten. Das war nicht immer so. Also da gibt es da draußen, da hört vielleicht auch der eine oder andere zu, der mich auch anders kennt. Aber ich glaube, man muss dann irgendwann auch Fehler eingestehen, dass man vielleicht Leute falsch geführt hat, weil man es selber auch nie anders beigebracht bekommen hat und ich habe mich mit dem sehr viel auseinandergesetzt und das war viel mit Selbsterkennung, Selbstreflexion hat das zu tun gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, okay, auch mit dem Konzept deswegen bewusst eine offene Küche, weil ich habe gesagt, hey, nur so können wir eine Transparenz schaffen und können auch zeigen, es geht anders. Und dann muss jeder anders agieren, inklusive ich natürlich auch und das ist ein Lernprozess, der hört nie auf und ich glaube, ganz wichtig halt, dass man, ich sehe meine Rolle immer mehr eben als Leadership-Position, dass ich Raum lasse bewusst für die Leute, dass sie sich weiterentwickeln können, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch, dass Fehler passieren.
Ja.
Also, wir werden nur besser, wenn Fehler passieren. Das ist immer das Ding, was ich jahrelang dann gesagt habe, okay, wenn Fehler passieren, ist alles scheiße, dann war ich scheiße drauf, bin schlecht oder scheiße mit dem Team umgegangen. Sorry my language, aber genau, und das musste ich halt lernen. Hey, nein, du musst ruhig bleiben, du musst der Anker sein, der Ruhepol, und du musst musst es anders managen, du musst anders mit den Leuten umgehen. Und da gehört auch dazu, dass wir Spaß haben, das ist ganz wichtig. Spaß, unsere Gefühle, die springen aufs Essen rüber, und so spürt es dann auch der Gast. Und ich habe ein super tolles Team, super motiviert, die sind mit dem Herz dabei, und mir ist da ganz wichtig, dass jeder einzelne Teil von den Memories ist, sich mit dem identifizieren kann. Wir tun was, wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Meaning, wir haben einen Purpose, und das spürst du, und Leute wollen das und die verlangen das auch von mir.
Ja.
Das ist auch gut so. Und bei uns ist ganz klare Gleichberechtigung. Es ist No-Go, dass man da miteinander abfällig umgeht. Kein Platz für irgendwie Rassismus. No.
Ja.
Das ist ein absolutes No-Go, und das gehört nicht dahin. Und dann kreiert das ein schönes Environment, was irgendwie auch beflügelt, und da steckt dich dann auch an, irgendwie immer noch besser zu werden in der Führung, oder? Ja. Und auch ein Team mit involvieren. Man muss halt seine Leute involvieren, auch fragen, hey, was ist gut, was ist nicht gut? Man darf sich da auch nicht immer zu fein sein und auch selbst Fehler eingestehen. Also ich mache auch Fehler und sage dann auch dem Team, hey, sorry, ich habe das verbockt, ich habe das falsch gemacht, tut mir leid.
Ja.
Oder da bin ich halt nicht so gut drin. Hey, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und so so tut man halt mit viel Fleiß und mit viel Arbeit dann irgendwie so ein Team-Environment kreieren.
Ja, ich glaube, gerade bei so einer auf so einem Niveau, wo ihr arbeitet, da gibt es ja auch viel, was im Hintergrund läuft, was man jetzt nicht in der offenen Küche sieht, was kleinteilig ist, vielleicht auch langweilig oder nervig, aber auch das muss ja irgendwie bei den Leuten dann verankert sein, dass das wichtig ist, dass jeder Schritt zählt und man wertgeschätzt wird, auch für den kleinsten Schritt.
Du hast es gerade gesagt, ich meine, es ist die Wertschätzung auf dem Menschen gegenüber, dem Individuum gegenüber, eine Wertschätzung haben und einfach auch jedem eben den Purpose und die Achtsamkeit wiedergeben. Auch, hey, macht die Dinge achtsam.
Ja.
Und legt den Fokus in den Wert rein, dass wir eine Verantwortung tragen, auch in der Rolle, die wir sind. Aber die Chance haben, so können wir wachsen und können eine Message nach außen senden, oder? Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Genau.
Auf jeden Fall. Du hast gestern, wir haben kurz gequatscht an der Theke, von Social Sustainability geredet, also soziale Nachhaltigkeit. Was bedeutet das für dich? Was heißt das hier?
Das ist ganz klar eben Leadership. Hey, wie gehe ich mit den Leuten um? Werte ganz klar verankert, alle Erfahrungen in einer Augenhöhe, keine Fehlerkultur haben.
Ja.
Jeder ist genau gleichwertig in meinem Team. Offener Austausch, ganz wichtig, das ist auch nicht immer so einfach, aber dass man das Team so hinbekommt, und natürlich auch zu überlegen, ja okay, was sind moderne oder was sind andere Arbeitsmodelle, wie motivierst du auch heute Leute und tust sie mit einbinden in Prozesse zu überdenken, oder? Und ich meine, ich habe jetzt eine 4-Tage-Woche, ist mittlerweile auch nichts mehr Neues, machen viele, aber es macht einfach nur Sinn, weil du kompromierst die Tage, hast 4 gute Tage und hast auch mal einen Tag, wo du mal was im Teambuilding machen kannst oder auch mal ein Event, dass du mal was anderes machst, dass du aus dem Hamsterrad rauskommst. Aber eben, wie gesagt, du, ich bin auch nur Mensch, ich habe eine Frau, ich habe 2 wundertolle Kids, die möchte ich auch mal sehen, und ich...
Klar.
Ich möchte nicht dann enden, dass 5 Tage Restaurants hin und her und dann noch Event und dann plötzlich bist du irgendwie 6-7 Tage am Arbeiten. Das ist auch nicht zielführend, weil das nimmt ja dann auch nur von den Leuten. Und ich finde auch wichtig, dass die Leute geben so viel Herzblut, und dann musst du auch was zurückgeben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da heute sich überlegt, dass es im Verhältnis steht, dass es eine Balance ist.
Ja, ja.
Absolut.
Ja. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Die Leute geben viel Herzblut und du musst was zurückgeben. Ich glaube, das merkt man auch, oder ich habe es gestern gespürt auch. Bevor wir ganz am Ende sind, gibt es noch 5 Halbsätze, die du vielleicht zu Ende führen könntest. Ich fange einfach mal an und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen.
Oh, ja.
Meine größte Panne im Service?
Auch gefrorenes Brot früher.
Serviert?
Oder? Das ist... Das war, da habe ich, also war nicht, also klar, es war meine, weil es in meinem Team war, aber ich glaube, es war die größte Panne. Das war einfach kalt drin.
Okay.
Genau. Ja. Aber es ist schon länger her. Ja. Oder muss es bezogen sein auf den Service hier?
Nein.
Das glaube ich so allgemein. Ja, das war, glaube ich, die größte Panne. Okay. Es war innen noch richtig kalt.
Ja. Ja. Das Essen meines Lebens war bisher
schwierig. Da gibt es zwei, Franzi in Stockholm, aber auch Snowma Pop-Up in Mexiko.
Mhm. Okay.
Ja.
Hast du Karten bekommen?
Yes.
Gerne kochen würde ich einmal für?
Auch sehr schwierig. Da habe ich schon sehr viele Persönlichkeiten abgehakt und da fällt mir jetzt nicht gerade so jemand ein. Nein.
Ja. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Ja, Süßigkeiten zwischendurch oder Chips.
Mhm. In 50 Jahren wird die Gastronomie?
Klaren Fokus haben, mehr Klarheit haben, würde ich sagen.
Mhm.
Klarheit, mehr Bekennung zu, was möchte ich wirklich und was für Produkte verwende ich. Ja, das wird ein Riesenthema. Ja.
Ja. Okay. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Sven, für die Einblicke, für das Menü.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.